Die Presse.
Hallo, mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Seit knapp 2 Wochen dreht sich im EU-Wahlkampf alles um eine Person. Persönliches und Politisches rund um Lena Schilling dominiert Diskussion und Berichterstattung. Die Grünen müssen Krisenkommunikation betreiben und sie machen dabei keinen guten Job. Und Medien sind gefragt, zu reflektieren, was berichtenswert ist. Und dazu spreche ich heute mit Oliver Pink, dem Innenpolitik-Ressortchef der Presse. Hallo.
Hallo.
Oliver, die gestrige Pressekonferenz der Grünen war nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Olga Voglauer war hier sehr emotional, hat im großen Stil ausgepackt, besonders in Richtung SPÖ, sogar die Formulierung Silberstein-Methoden verwendet, die man jetzt so von den Grünen noch nicht gehört hat. Und musste sich dann auf Twitter auch kurz darauf dafür entschuldigen. Was ist da die Strategie dahinter?
Ist ein bisschen sehr emotional, ja. Also offensichtlich hat man sich davor kein wirkliches Skript zurechtgelegt oder sich das überlegt, weil auch Lena Schilling musste dann korrigierend eingreifen und hat korrigiert, dass die Frau Voglauer den Sebastian Bormener quasi dem Andreas Schieder zuschiebt, weil die beide aus dem gleichen Bezirk kommen, aus Benzing. Und Faktum ist, also Andreas Schieder ist dort Bezirksparteivorsitzender der SPÖ, der Herr Bormener war da mal politisch aktiv für die SPÖ, aber dem Schieder jetzt quasi coram publico zu unterstellen, er sei irgendwo da mit involviert in das Ganze, war mehr als einen Tick zu viel, ja. Und was den Silberstein betrifft, Tal Silberstein hat ja damals sogenannte False Flag Aktionen gemacht, das heißt, er hat der ÖVP und auch der FPÖ Homepages untergejubelt, die er erfunden hat. Also quasi ein wirklicher Betrug, ja. Das wäre so, wie wenn jetzt quasi Chats erfunden worden wären. Nur, das ist der Unterschied. Die Chats gibt's jetzt, die liegen da. Man kann sagen, die sind aus dem Zusammenhang gerissen oder nicht. Aber es ist nicht so, wie das Tal Silberstein gemacht hat, der hätte Chats erfunden, ja. Und irgendeiner Partei oder einer Person zugeschrieben. Also die Frau Voglauer hätte ruhig Dirty Campaigning sagen können, wenn sie das glaubt, dass die SPÖ da beim Dirty Campaigning mit dabei ist. Das wäre noch irgendwie gegangen, ja. Ist aber auch ein harter Vorwurf, weil die Parteispitze der SPÖ und namhafte Politiker sind da ja nicht involviert. Was wahr ist, ist, dass Menschen aus dem SPÖ-Umfeld, die einmal bei der SPÖ waren, noch dort sind, vom linken Flügel der SPÖ da mitmischen. Ja, weil das, diese linke Aktivistenszene besteht eben aus linken Grünen, aus linken Roten, aus KPÖlern. In diesem Sammelsurium hat sich auch Lena Schilling getummelt. Hier Freundschaften geschlossen, die dann zu Feindschaften wurden, wie man sieht offenbar, weil man in diesen Kreisen das offenbar als Verrat ansieht. Wenn man zu einer etablierten Partei wie den Grünen geht, die noch dazu jetzt in der Koalition mit der ÖVP war, das ist ganz böse, und offenbar geht das nicht. Ja? Und man rächt sich jetzt an Lena Schilling, offensichtlich aus persönlichen Motiven, weil sie halt schlecht geredet hat über Leute ausgerichtet hat, Gerüchte verbreitet hat, aber auch offensichtlich aus politischen Motiven, weil man das eben als Verrat sieht, dass man als standhafte Linke, als die sich die Frau Schilling immer geriert hat, dann plötzlich zur von der ÖVP weichgespülten grünen Partei geht.
Jetzt gab es vor fast 2 Wochen eine ganz ähnliche Situation, nämlich als der Vizekanzler Werner Kogler die Berichterstattung über die ersten Vorwürfe gegenüber Schilling so als Gemurkse und Gefurze bezeichnet hat, sich dann auch relativ schnell entschuldigen musste. Hat man da das Ausmaß, das die Sache mittlerweile angenommen hat, am Anfang einfach unterschätzt?
Ich glaube, die Grünen haben schon gerechnet, damit da sowas kommt. Dann aber nicht mehr geglaubt, dass was kommt. Dann kam es mit einer ziemlichen Wucht daher. Hat die Grünen sich am falschen Fuß erwischt, überfordert. Und die Grünen sind, also ich hatte Gelegenheit, mit vielen Grünen zu reden, die sind wirklich unglaublich emotional. Die nehmen das wirklich als Kampfansage. Die sehen sich als Opfer einer gezielten Kampagne, die eben einerseits von dem Ehepaar Bormener ausgeht, aber halt auch weitere Kreise zieht in doch SPÖ-nahe Zirkel. Und man glaubt eben, das wurde von der SPÖ, wenn schon nicht befeuert, dann doch eben wohlwollend gesehen, weil das den Grünen schadet bei der EU-Wahl. Und wem könnte es nützen? Der SPÖ. Also die Grünen sind hier wirklich, ja, fühlen Sie als Opfer einer Kampagne.
Ganz klar gemacht haben Sie von Anfang an, dass Sie als Partei, auch als Parteispitze, hinter Ihrer Spitzenkandidatin stehen. Hätten die Grünen da überhaupt eine andere Handlungsoption gehabt? Also die Spitzenkandidatin nach dem ersten Vorwurf im Regen stehen lassen, hätte wahrscheinlich auch nicht gut ausgeschaut.
Genau, also wenn die Grünen nicht so überzeugt davon wären, dass diese Vorwürfe ungerecht sind und dass das politisch ein Problem werden könnte, hätten sie anders reagieren können. Ja. Aber die wollten die Frau Schilling durchtragen, weil sie eben auch schon Spitzenkandidatin war und weil die Grünen das wirklich als Affront sehen, dass eben einer 23-Jährigen, die vor ein paar Jahren Sachen gemacht hat, die jetzt nicht in Ordnung sind, aber die jetzt nicht von großer politischer Relevanz sind, sondern eher so im privaten Kreis spielen, dass man das so zum Thema macht. Ja. Also die Grünen wollten sich, so das kennt das eher von rechten Parteien, wir lassen uns keinen rausschießen, jetzt erst recht. Also die Jetzt-erst-recht-Stimmung ist bei den Grünen ganz stark spürbar gewesen und die hält bis heute an. Es ist ja erstaunlich, dass bei den Grünen, wo es immer dissidente Stimmen gibt bei vielen oder gab bei vielen Themen, der ganze Parlamentsklub, alle verhalten sich ruhig, alle stehen hinter Lena Schilling und versuchen, die da durchzutragen.
Eigentlich gehört es ja dazu, dass man vor einem Wahlkampf auch aus Kommunikationsperspektive Recherche betreibt und sich quasi auf den Worst Case vorbereitet. Haben das die Grünen verabsäumt?
Sie haben wahrscheinlich die Frau Schilling zu wenig sich angeschaut vorher, auch ihren Hintergrund, was da an Problemen herauftreuen könnte noch. Haben sie sich offensichtlich zu wenig zu Gemüte geführt. Also wie gesagt, dass es Vorwürfe geben kann und wird, damit war zu rechnen, aber in der Massivität hat es die Grünen dann doch am falschen Fuß erwischt. Ja.
Wir kennen das schon von vergangenen Chat-Affären, dass saloppe Formulierungen, die bleiben gut im Kopf hängen und können auch wirklich politische Schicksale besiegeln. Ist das jetzt nicht eigentlich auch in diesem Fall schon entschieden, auch unabhängig davon, wie schwerwiegend die Vorwürfe jetzt wirklich sind oder nicht? Aber kann man sich von einer Affäre dieser Größenordnung überhaupt erholen, als Person, aber auch als Partei?
Na, es ist, was einmal biegt, das liegt, das hat man bei Thomas Schmidt gesehen. Also diese Chats von Thomas Schmidt sind quasi in die Politfolklore dieses Landes eingegangen. Er wird manches durchaus auch ironisch gemeint haben, so wie Lena Schilling mit Murha, aber es bleibt dann ihm hängen, ja. Was jetzt schon versucht wird, also der Falter hat heute zum Beispiel Chats veröffentlicht, die man schon so auslegen könnten, dass sie Lena Schilling entlasten. Ja, also das ist schon, sieht man schon, dass die Passagen, die publik wurden, ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen wurden, dass sich eben Lena Schilling austauscht mit Veronika Born-Mehner über für und wieder in die Politik zu gehen. Also das ist alles nicht so eindeutig. Sie sagt, ich habe die Grünen gehasst, aber früher und jetzt will ich eine Grüne werden, ich will das lernen. Also das schaut, so die Chats im längeren Verlauf, schaut schon ein bisschen anders aus. Ja, und auch der Wechsel in die Linksfraktion wirkt jetzt von den Chats, die eben der Falter veröffentlicht hat, jetzt nicht so, als wäre das wirklich ernst gemeint gewesen.
Wie beobachtest du eigentlich die Performance von Lena Schilling selbst? Also ich gehe davon aus, sie hätte sich den Wahlkampf anders gewünscht.
Naja, es ist schon bewundernswert natürlich, wie sie das durchdrückt, wenn man das so nennen kann. Ja, also sie stellt sich hin, geht in Diskussionen, gibt Interviews, versucht natürlich auf ihrer Message drauf zu bleiben für das Klima gegen rechts und so weiter und so fort, nimmt auch Stellung zu den Vorwürfen und ja, schmeißt das Handtuch nicht hin. Ja, also sicher nicht einfach für jemanden, der nicht wirklich in der Politik gestielt ist, Jahre hinter sich hat, weil jeder Politiker kriegt es irgendwann mal ab, vor allem jeder Spitzenpolitiker hat irgendwann mit Vorwürfen, mit Angriffen zu tun. Das macht sie durchaus beeindruckend, ja.
Ein bisschen möchte ich auch die Rolle der Medien reflektieren. Beobachtende Stimmen warnen ein bisschen davor, dass sich jetzt etwas im Diskurs verschoben hat, dass was private Sphäre ist und was öffentliche Sphäre ist von Politikern, dass dieser Fall Schilling jetzt quasi einen neuen Richtwert festgelegt hat. Und der erste Artikel des Standard, der quasi den Fall ins Rollen gebracht hat, der liegt jetzt auch beim österreichischen Presserat zur Beurteilung. Wie beobachtest du das eigentlich?
Ja, Presserat ist relativ ehrlich. Jeder kann sich da beim Presserat beschweren und dann befassen die sich damit. Aber es ist schon ein Grenzgang, muss man sagen. Also so einen Grenzgang gab es noch nie. Und es ist ein Grenzfall zwischen privat und politisch. Einerseits ist es natürlich wirklich privat. Die Auseinandersetzung der Familie Born-Mehner mit der Frau Schilling geht uns eigentlich nichts an. Ja, also wir hatten das auch. Und wir haben es nicht gebracht, ja. Wir haben geschaut, gibt's einen politischen Konnex? Der war so nicht feststellbar. So, jetzt hat der Standard aber versucht, eine Art Sittenbild, eine Charakterstudie zu zeigen, der Frau Schilling, eben mit vielfältigen Stimmen aus verschiedenen Bereichen. Also es war nicht nur eben diese Born-Mehner-Geschichte, sondern auch noch andere Facetten. Ja, und da kann man durchaus sagen, ist auch zulässig, weil man könnte ja auch sagen, dass so jemand mit so Charakter, Defiziten führt jetzt zu weit, aber mit diesem Charakter und Vorgehen, dass so jemand in die Spitzenpolitik kommt, sollte man sich einmal genauer anschauen. Ja, also bevor es dann quasi zu spät ist und so jemand zu viel Macht hat. Weil man weiß ja nicht, wie jemand, der relativ leichtfertig über andere Leute herzieht, wie der dann agiert, wenn er dann Macht oder zu viel Macht hat. Also an sich ist es okay, sich so einen Charakter genauer anzusehen von vielen Seiten. Andererseits ist halt vieles privat, ja. Also
bis zur EU-Wahl sind es jetzt noch ein paar Wochen. Die Diskussion rund um diese Causa Schilling hat wirklich jede inhaltliche Diskussion rund um Programme, rund um Inhalte überschattet. Wird sich das noch wieder regulieren bis hin zur Wahl? Also wird es da jetzt noch auch einen vielleicht themenfokussierteren Wahlkampf geben?
Ich glaube nicht. Ne? Also schaut nicht danach aus. Ich meine, ein Thema, das immer da ist im nationalen Wahlkampf wie im internationalen, also im EU-Wahlkampf, ist hier das Migrationsthema. Das ist ein Thema, das ist immer da. Aber die Causa Schilling überlagert wirklich alles. Jetzt könnte man aber sagen, das war bei EU-Wahlen oft so, dass die Rolle eines Spitzenkandidaten thematisiert wurde und Spitzenkandidaten Probleme bekamen. Es gab die Debatte über Angelika Mlyner von den Neos, über Eugen Freund von der SPÖ, über Andreas Mölzer, über Hans-Peter Martin sowieso immer. Also der EU-Wahlkampf ist offensichtlich so eine Stolperfalle für Spitzenkandidaten. Auch wiederum, weil da Menschen plötzlich zu Spitzenkandidaten werden, die eben noch nicht durch dieses harte Politikleben durchgegangen sind. Also jeder Spitzenkandidat auf Nationalratswahlebene hat schon so viel erlebt in seinem politischen Leben, der ist schon durchgescannt, der hat schon alles erlebt. Sind schon alle Vorwürfe, die man machen kann, vorgebracht worden. Und bei EU-Spitzenkandidaten, die kommen oft frisch gefangen daher, wenn man so nennen kann, eben wie Lena Schilling. Und man kommt erst dann im Laufe der Wahlkampagne drauf, dass es da an manchen Stellen hakt.
Jetzt geht es ja für die österreichische Parteien aktuell nicht nur um einen Erfolg bei den EU-Wahlen, sondern idealerweise kann man sich jetzt mit einem guten Wahlergebnis erfolgreich für die Nationalratswahlen im Herbst positionieren. Könnte die bisherige Performance der Grünen auch bis dahin nachwirken und sogar jetzt dieser Parteispitze noch zum Verhängnis werden?
Jetzt müssen wir mal anschauen, wie die EU-Wahl ausgeht. Es ist ja nicht ausgemacht, dass die Grünen da groß verlieren. Also es kann ja auch zu einem Solidarisierungseffekt kommen bei Grünen-Sympathisanten, vielleicht auch darüber hinaus, die sich sagen, der Wahnsinn, wie der mit einem 23-Jährigen umgegangen wird, das geht so nicht. Und quasi demonstrativ die Grünen wählen. Ja, es wird aber grüne Funktionäre geben, die das nicht so super finden, die Performance der Frau Schilling, auch nicht die Performance der Parteispitze. Die könnten von den Grünen abrücken. Also das ist noch nicht ausgemacht, wie das ausgeht. Ja, es ist alles möglich. Herbe Verluste bis zu einem durchaus respektablen Ergebnis. Und von dem ausgehend wird man dann sehen, was es für die Nationalratswahlen bedeutet. Sollte es wirklich ein Flop werden bei den EU-Wahlen, dann sind Sigrid Maurer, die Erfinderin der Lena Schilling, doch Werner Kogler sicher angezielt. Die haben einen Rechtfertigungsbedarf und da wird es vielleicht schon Rumoren bei den Grünen geben.
Wir bleiben gespannt. Vielen herzlichen Dank. Bei uns jedenfalls soll neben der politischen Analyse auch das Inhaltliche im Fokus stehen. In unserer neuen Vodcast-Reihe redet meine Kollegin Anna Wallner jeden Mittwoch mit Kennerinnen und Experten über die EU. Morgen ist hier Christoph Badelt, der Präsident des Fiskalrats, bei David Freudenthaler zu Gast. Ich sage danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.